D-Radio Wissen. Hörsaal. Rein in den Elfenbeinturm. Es gilt das gesprochene Wort. In Universitäten, Akademien und Forschungszentren. Die großen Köpfe der Vergangenheit. Die besten Hirne der Gegenwart.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. Heute wir irren uns empor von Harald Lesch. Wie arbeiten die Wissenschaftler, wenn sie die Erde, ja den gesamten Kosmos, das Weltall erforschen? Damit befasst sich der Hörsaal in dieser Woche. Er blickt zurück auf die Hirten, die nicht nur zur Weihnachtszeit den Sternenhimmel beobachteten, auch auf die Keplers und Galileis und natürlich den aktuellen Kenntnisstand. Wir starten mit Professor Harald Lesch, Moderator der ZDF-Reihe Forschung aktuell und Hochschullehrer für Astrophysik an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Im Mainzer Staatstheater hat er am 4. Juni dieses Jahres seinen Vortrag gehalten, der in besonders amüsanter Weise dieses doch eigentlich hochkomplexe Fachgebiet auch Laien nahe bringt. D-Radio Wissen hat in diesem Fall mit den Veranstaltern des Mainzer Wissenschaftssommers kooperiert.
An der Uni wird man nie so begrüßt. Nie. Ja, man kommt da rein, alle sind noch irgendwie am Machen, gerade schlägt einer seinen Laptop wieder auf. Und sagt, aber hier ist es wunderbar. Ich komme noch mal. Moment. So. Kann ich noch mal bitte den Anfang haben? So, jetzt gehe ich hier rein. Achtung, so. Wir kriegen heute Abend einen merkwürdigen Vortrag präsentiert, der sich im Wesentlichen in die Breite ziehen wird. Ich werde hier die gesamte Breite dieser Bühne verbrauchen, deswegen gibt es auch keine Kulisse, Sie kriegen auch keinen PowerPoint-Vortrag oder sowas, Sie müssen alles mitmachen. Also Ihr eigenes Hirnkino muss das alles entwickeln, Sie kriegen von mir eigentlich immer nur so Regieanweisungen, Achtung, wir sind jetzt da und da, ich werde Ihnen gleich sagen, wie das weitergeht, also ich werde den ganzen Abend so schnell sprechen, das muss jetzt am Anfang nur so sein, bloß schnell hin und springen. Also, wir werden hier hinten in dieser Ebene ungefähr, werden wir die Physik haben. Die Philosophie naturgemäß davor. Und ich werde mich ziemlich viel im Zwischenbereich zwischen Philosophie und Physik aufhalten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, so könnte man den anfangen. Ich hätte dann hier ein Manuskript liegen. Ich habe naturgemäß kein Manuskript hier liegen, weil ich gar nicht weiß, was ich sagen will. Aber ich werde Ihnen schon irgendwie was erzählen dazu. Und zur Not habe ich mich geirrt, denn der Vortrag handelt vom Irrtum und vom Zweifel. Und von also es kann mir überhaupt nichts passieren. Ja? Deswegen kann ich Vortrag, also gönnen Sie sich diesen Vortrag auch mal selber, sich emporzuirren oder überhaupt von einem Irrtum zum anderen, ist eine großartige Sache. Das nennt man Wissenschaft. Und also hier würde jetzt der Professor stehen, würde die Vorlesung beginnen mit naturgemäß einem historischen Abriss. Woher kommt der Irrtum, was ist das und so weiter und so weiter. Und dann würde man natürlich dann nochmal soziologische, pharmakologische und ansonstige Aspekte betrachten und das wollen wir alles nicht machen. Nein, also so kann ich nicht arbeiten. Was ich brauche, ist immer Platz und Wasser. Wobei Wasser wird in dem Lauf des Vortrags vielleicht noch eine Rolle spielen. Lass uns erstmal so stehen. Also, so könnte ich keinen Vortrag, so kann ich keine Vorlesung haben, so kann ich keinen Vortrag haben. Also ich bin eher so ein gehender Typ. Und eigentlich müsste ich hier stehen, ich habe übrigens die falschen Klamotten an, denn der Vortrag, wir irren uns empor, ist eigentlich ein Angebervortrag. Ja, ein chauvinistischer Angebervortrag. Es ist ein Vortrag über die Frage, warum ist die Physik eigentlich so unglaublich erfolgreich? Sie wissen ja, ich müsste eine andere Haarpracht haben, irgendwie mehr Gel, ich war jung und brauchte das Gel, also irgendwie mehr so. Schwarzer Anzug und irgendwie noch rote Hosenträger und so weiter. Also richtig, das kann ich Ihnen alles nicht anbieten. Was ich Ihnen anbieten werde, ist ein Versuch, Ihnen klarzumachen, warum das so gut funktioniert und wie es funktioniert. Wir irren uns empor, ist ein Vortrag über methodischen Naturalismus, also die Form, die philosophische Position, die wir Naturwissenschaftler in uns haben und über die Wahrheit in den Naturwissenschaften. Da kann ich Ihnen überhaupt nichts dazu sagen, übrigens über die Wahrheit, denn die Wahrheit ist kein Gegenstand. Das ist zwar unser Ziel in den Naturwissenschaften, aber sie ist, ja, Gesundheit. Er genießt es, er muss es, ja, klar. Also es ist die Naturwissenschaften und eben namentlich am Beispiel der Physik, und ich werde Ihnen das heute Abend an der Kosmologie vorführen, ist eben eine sinnfreie, hoffnungsfreie und gottfreie Angelegenheit. Nicht sinnlos, hoffnungslos oder gottlos. Nein, nein, sondern es ist nur frei davon. Also wenn wir von Gleichungen reden, dann gibt es in unseren Gleichungen keine Gottesterme zum Beispiel. oder Sinnterm oder Hoffnungsterm. So Hoffnung plus Hoffnung zum Quadrat und die Wurzel aus Sinn mal Gott gibt irgendwas. Haben wir nicht. Ja, wir bearbeiten mit der These, dass es in der Welt mit rechten Dingen zugeht und dass wir nichts brauchen außer unserem Verstand, also irgendwas so von der Hutgröße 60 so raufwärts und runter. Das muss ausreichen, um was über die Natur verstehen zu können. Das wird der Ansatzpunkt sein. Und wie das mit dem Irrtum so ist, Sie werden sehen, wir sind als Physiker, Achtung, ich gehe mal in die Physik zurück kurz, wir sind in der Zweifelhaft. Wir sind in der Haft des Zweifels. Der Zweifel ist die Methode und letztlich ist die Methode Versuch und Irrtumsbeseitigung. Und wie das am Beispiel der Kosmologie funktioniert, das werde ich Ihnen verraten. Ich werde also immer wieder von hier hinten, dem kosmologischen Zeitpfeil, wenn ich hier stehe, bin ich im Heute. Hier bin ich aber auch vor 65 Millionen Jahren. Also das ist jetzt kein so großer Unterschied, denn wir haben 13,7 Milliarden Jahre vor uns. Wenn ich also dann hier stehe ungefähr, ja, und zwar genau hier, dann bin ich da, wo es, ja, worum wird es da gehen? Um den Urknall, den Big Bang, den Anfang von allem. Das also entlang dieser Marge werde ich mich bewegen und wir sind Schauende. Schauende im besten bütianischen Sinne. Wir nehmen das, was das Universum uns bietet. Licht. Und Teilchen. Also, eine Hypothese, die wir machen in den empirischen Wissenschaften, muss immer an der Erfahrung scheitern können und alles andere Unsinn. Das bedeutet, wenn wir nachher, ich kann Sie jetzt schon mal darauf vorbereiten, ich werde es nachher nochmal durchspielen, aber ich spiele es jetzt einmal, damit Sie wissen, was ich meine. Es wird im Laufe des Vortrages tatsächlich die Forderung aufgetaucht, dass es das Universum einen Anfang gehabt habe. Und ich bin sicher, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Ja, ich spüre das hier vorne. Höhe, Länge, Breite, mal Publikum gibt Atmosphäre. Das kommt hier so rüber dann an. Wenn ich behaupten werde, das Universum hätte einen Anfang gehabt, dann denken alle im Saal hundertprozentig, und was war davor? Ja, weiß ich. Soll doch. Sie schütteln den Kopf, aber also Sie vielleicht nicht. Ja, aber. Oder die andere Geschichte, wenn man behauptet, das Universum expandiere, ein viel zu selten verwendeter Konjunktiv, dann wird sofort die Frage gestellt, wo hinein? Ist klar, ist völlig klar. Ob man das beantworten kann oder nicht, das sage ich Ihnen nachher. Also, wir beginnen also mit der Aussage, die wir eben schon gemacht haben. Wir schauen in den Kosmos rein und der Kosmos ist leer. Der ist so leer, es ist fürchterlich. Junge, Junge. Also, die Verlängerung unserer Augen, die Fernrohre, liefern uns ja noch eine viel größere Tiefe. Es ist überhaupt nichts los da draußen. Gar nichts, das alles, was in den Science Fiction erzählt wird, das ist alles Blödsinn. Die totale Leere, deswegen, falls Sie mal auf einen Außerirdischen treffen, komme ich wieder zurück, das sind Leute, die hier einfach mal frische Luft schnappen wollen. Und dadurch, dass die da draußen nichts erlebt haben, wollen die vielleicht auch mal die Sau rauslassen. So seien Sie bloß vorsichtig, berühren Sie nicht, lassen Sie den Ruhe, gerade jetzt in Zeiten, Ehek ist vielleicht schon ein kleiner Hinweis. Also, wie kann das sein? 1929 hat ein ehemaliger Preisboxer und Advokat, der dann irgendwie zum Astronomen runtergekommen ist, fing an, das Licht der Sterne zu untersuchen. Und zwar sehr genau, mit einem sehr großen Teleskop, einem der besten Teleskope, die es überhaupt jemals auf der Welt gegeben hat. Und bei dieser Beobachtung hat er Folgendes festgestellt. Nun, im Jahr 1929 war natürlich schon einiges bekannt, unter anderem, dass die Welt aus Atomen besteht. Sie wissen schon, Atom, ne? Gut, ich nehme das Schweigen als Zustimmung. Also, Atome haben einen gewissen Aufbau und das Licht dieser Atome hat eine gewisse Struktur, nämlich die Struktur von Spektralien. Und 1929 kannte man tatsächlich schon jede Menge chemische Elemente und unter anderem wusste man natürlich auch, dass zum Beispiel so ein chemisches Element wie Sauerstoff oder wie Wasserstoff oder wie Helium hat eine bestimmte Spektrallinienverteilung. Man kann also im Labor kann man die Spektrallinien von Atomen ziemlich genau vermessen. Also hier im Labor bei uns auf der Erde weiß man ganz genau, wie ein bestimmtes Element bei welcher Frequenz strahlt. Das heißt, man kann genau sehen, wie so ein Element aussieht. Also wenn man solche Spektrallinien sieht, zum Beispiel die zwei hier, dann weiß man ganz genau, das sind Spektrallinien vom Element Wasserstoff zum Beispiel. Das weiß man einfach. Wir haben es oft genug gemessen, also auch kein Problem. Ne? Also man weiß, also ich nehme jetzt nur mal die eine, weil nur diese ist jetzt wirklich wichtig. Nun, was Hubble beobachtet hat, nachdem er also ganz genau wusste, wo das Element Wasserstoff strahlte, war, dass er ausgerechnet bei den Objekten, von denen er wusste, dass sie sehr weit entfernt sind, also sehr, sehr weit entfernt sind, nicht so nah wie Andromeda, sondern viel, viel weiter, sehr, sehr weit, dass diese Spektrallinien sehr, sehr weit ins Rote verschoben sind. Und zwar bei den langen Wellen, da hinten, in dem roten Bereich, also da, wo die großen Wellenlängen sind. Also anstatt, dass diese Wellenlänge hier ist, da, wo sie hingehört, wie es bekannt war aus dem Labor, war es jetzt so, dass je weiter eine Galaxie von uns entfernt ist, umso weiter ins Rote verschoben war eben, also diese Laborwelle, ja, hier diese Laborspektralien, die war da hinten im Roten. Und dieses Rote wurde immer röter, je weiter die Galaxie von ihm entfernt war, immer weiter. Er hat übrigens auch beobachtet, dass es einige Galaxien gibt, deren Spektralien ins Blaue verschoben waren, ja. Also nicht hier, sondern da, also bei den kürzeren Wellenlängen. Zum Beispiel Andromeda. Wie soll man das jetzt deuten? Ich weise nochmal darauf hin. Die Naturgesetze, die wir von der Erde kennen, gelten überall im Universum. Diese Spektrallinie, anstatt dass sie da bleibt, wo sie im Laborsystem zu sein hat, nämlich bei einer bestimmten Frequenz, war sie hier. Und zwar immer weiter da weg, je weiter eine Galaxie von uns entfernt ist. Hubble, wie gesagt, ehemaliger Weißboxer, kannte natürlich den Klang eines Krankenwagens. Ja, dieses Tatütata. Ja, also, wie ist denn das mit einer Schallquelle, die sich auf mich zubewegt? Dann wird der Ton höher. Bewegt sich die Schallquelle von mir weg, dann wird der Ton tiefer. Bei elektromagnetischen Wellen gibt es keinen Ton, aber es gibt eine Frequenz und dazu gibt es eine Wellenlänge. Wenn also eine Emissionslinie ins Rote verschoben ist, könnte auch eine Absorptionslinie, aber er hat Emissionslinie beobachtet, also die Abgabe von Licht, nicht die Aufnahme von Licht, die Abgabe von Licht hat er beobachtet. Wenn die also ins Rote verschoben ist, dann könnte es sein, dass dieses Objekt sich von uns entfernt. Wenn sich nun herausstellen sollte, oder stellt es sich heraus, dass je weiter ein Objekt von uns entfernt ist, es sich umso schneller offenbar von uns entfernt, was bedeutet das? Nun, Hubble war nicht dumm. Hubble machte ein Ballonexperiment. Er nahm sich einen Ballon ohne Luft und brachte auf die äußere Oberfläche des Ballons gelbe Punkte an und blies dann in den Ballon hinein und stellte fest, aha, so, so. Anfänglich weit entfernte Punkte entfernen sich bei der Expansion am schnellsten voneinander. Oha! Und er kam zu folgender Hypothese. Meine Beobachtungen, so schrieb er, meine Beobachtungen sind völlig in Übereinstimmung mit der Vorstellung, dass das Universum expandiere. Oha! Sie wissen schon. Sie stehen jetzt im 21. Jahrhundert und Hubble 1929 ist nicht weit von uns entfernt, relativ zur kosmischen Geschichte. Sie sehen ein Universum, das weitestgehend leer ist. Er stellt fest, das Universum expandiert. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt müssen Sie wirklich mitmachen. Jetzt sind Sie gefragt, also strengen Sie sich an. Ich wundere mich überhaupt, dass keine Zettel ausgeteilt worden sind. Ich dachte, wir schreiben anschließend noch eine kleine Klausur. Ja, Herrschaften, in Bachelor-Master-Zeiten wird jede Veranstaltung mit einem Leistungsnachweis beendet. Ja. Ja. Die kommen hier nicht raus ohne ECDS-Punkte. Ja, hat man Ihnen das im Parkhaus nicht gesagt? Wenn Sie nicht mindestens 6 ECDS-Punkte mitbringen, können Sie die Kiste nicht mehr mitnehmen heute Abend. Nix. Ja, das sind Zustände an Deutschlands Universitäten, ich sag's jetzt. Okay, zurück zum Ausgangspunkt. Der Ausgangspunkt ist der von Hubble. Und die Aussage, das Universum expandiere. Was können wir also jetzt gedanklich tun? Wenn das Universum expandiert, dann war es gestern kleiner. Vorgestern war es noch kleiner. Und dann geht natürlich die gedankliche Reise los. Wir können es immer kleiner machen. Wie klein können wir das Universum machen? Ja, mal gucken, mal sehen. Also jetzt, bevor wir es gleich zu Flupp und Latsch schrumpfen, aber man könnte es jetzt zum Beispiel so groß machen wie Deutschland. Man könnte es aber noch kleiner machen. Man könnte es so groß machen wie Rheinland-Pfalz, man könnte es so groß machen wie Mainz, man könnte es so groß machen wie das kleine Haus. Man könnte es erstmal so groß machen wie das große Haus. Also das kleine Haus, wie die Bühne, wie mein Hut, wie meine Pfeife, wie ein Streichholzknopf und noch kleiner, und noch kleiner. Kennen Sie Ephraim Kishon? Ja, fein. Ein israelischer Satiriker, der eine wunderschöne Geschichte mal aufgeschrieben hat, nämlich das jüdische Poker. Sie denken sich eine Zahl, ich denke mir eine Zahl. Dann sagen Sie Ihre Zahl. Wenn meine höher ist, habe ich gewonnen. Ja, machen wir jetzt umgekehrt, ja? Jetzt arbeiten wir uns an das Kleinste, Allerkleinste, über das, also es gab jetzt mal einen Gottesbeweis, das Größte, Allergrößte, über das nichts mehr hinausgeht, von Anselm von Canterbury, das wollen wir jetzt, wir machen jetzt das Kleinste, Allerkleinste. Was wäre denn in dieser gedanklichen Reise jetzt das Kleinste, Allerkleinste, über das nichts mehr hinausginge? Also, ja, man könnte natürlich jetzt diese psychische Pokal umdrehen, ich denke was Kleines, ja, nö, das ist aber noch kleiner und so weiter, das ist natürlich ein bisschen. Was ist das Kleinste, Allerkleinste? Also, wo hört denn das auf? Ja. Wie klein? Das ist übrigens eine alte philosophische Frage, ich muss mal kurz zurück, da bin ich hier auch zeitlich genau richtig. Griechenland? Ja. Nein, es geht um Aristoteles jetzt. Ja, wir haben den Griechen viel zu verdanken, unter anderem auch Aristoteles, und der hat sich Gedanken gemacht damals, schon eine Weile her. Und der Aristoteles hat sich folgende Gedanken gemacht, was ist denn der natürliche Zustand der Materie? Naja, öffentlicher Dienst, dann kam natürlich automatisch dazu, es ist der Zustand der Ruhe. Klar. Das hat er auch durch viele Beobachtungen konnte er das beweisen, dass nämlich, wenn er eine Kugel, eine Holzbrett runterrollt, dann rollt die Kugel da runter, rollt, dann bleibt sie liegen. Also kam er zu der Idee, damit Dinge sich bewegen, dazu bedarf es eines Bewegers. Und vor allen Dingen die Dinge am Himmel bedürfen des Bewegers, weil die Planeten bewegen sich offenbar, das war ja klar, es bewegt sich alles um uns herum, wir sind der Nabel, nicht nur der Nabel der Welt, wir sind also alles gleichzeitig zusammen, alles dreht sich um uns herum. Also sind die Dinge am Himmel, die sich da bewegen, die brauchen einen Beweger. Und jetzt sehen Sie natürlich das Problem, also während wir hier noch rückwärts gegangen sind, können wir jetzt sagen, ja Mensch, wir brauchen jetzt einen Beweger, auch einen Beweger. Also da müsste ja so ein Beweger des Bewegers, der müsste ja möglicherweise dann auch einen Beweger haben. Also müsste ein Beweger des Bewegers, also gibt es einen Beweger, es muss doch irgendeinen Beweger geben, der selber keinen Beweger hatte. Das nennt man in der Logik einen infiniten Regress. Sie müssen irgendwie müssen sagen, jetzt aber Schluss, aus, fertig, Diskussion ist zu Ende. Um es mit einem alten Kanzler aber zu sagen, basta. Nein, Sie wissen doch nicht meinen, den Gasprominenten, den ihr meint. Basta. Ja, so hat er es nicht gesagt. Ich habe jetzt auch kein griechisches Wort für basta, weißt du zufälligerweise jemand, altgriechisch, basta. Also jetzt nicht Nudeln, Pasta, ne? Pasta. Vielleicht sagen Sie es mir hinterher, kann ich vielleicht für den nächsten Vortrag gut gebrauchen. Er hat es anders formuliert, er hat nämlich gesagt, wir nehmen eine Ursache an, die selber keine Ursache hatte. Wir nennen es den unbewegten Erstbeweger. Ja, ist nicht wirklich befriedigend, ne? Ja. Aber so, ich glaube, das hat fast 2000 Jahre gebraucht, um da mal zu irgendeiner anderen Überlegung zu kommen. Aber Aristoteles war klar, wenn es so sein sollte, dass es einen Beweger braucht, dann muss es einen unbewegten Erstbeweger geben als den Anfang aller Kausalen, Ursache-Wirkungszusammenhang, also aller Vorgänge, die danach sich im Universum abspielen. Und wir sind nun also bei Aristoteles angekommen, durch die, Sie wissen schon, durch die Beobachtung dieses Herrn 1929, ehemaliger Beißbox und so weiter, der hier neben nicht da liegt, sondern hier, ne? Sie wissen schon, ne? Ja, hier. Und er kam ja nun auf den Gedanken, das Universum expandiere, also könnte man sich tatsächlich überlegen, das Universum könnte irgendwann mal so klein gewesen sein. Ja, wie klein denn jetzt? Hier hilft uns ein kleiner Mann aus Königsberg. Ein großer Philosoph, der hat sich nicht überlegt, ja, wie sehe ich denn die Welt? Wie? Mit welcher Brille schaue ich mir die Welt denn an? Unter anderem mit der Brille der Kausalität. Immanuel Kant hat sich also sehr stark damit beschäftigt, wieso können wir überhaupt irgendwas wissen? Und wenn wir was wissen, wie wissen wir denn was? Wenn wir meinen, was zu wissen. Und Kant hat dann damit gearbeitet und gesagt, es gibt eine Kategorie, ist ganz wichtig, die Kausalität. Es gibt eine Ursache und es gibt aus dieser Ursache eine Wirkung. Also was wäre eine kleinste, kausal sinnvolle Einheit für den Beginn des Universums? Also wir nehmen den Kant, Aristoteles, arbeiten uns da vorne hin. Wie könnte man damit vorgehen? Ja, 1929 war ein gutes Jahr. Das war das Jahr, in dem viel für die Quantenmechanik getan wurde. 14 Jahre lang war die allgemeine Relativitätstheorie schon bekannt. Und beide Theorien, die allgemeine Relativitätstheorie und die Quantenmechanik, sind beide sehr, sehr gut experimentell bestätigt. Vielleicht an dieser Stelle ein kurzer Ausflug ins Drama der Wissenschaft. Den Griechen verdanken wir ein dramatisches Verständnis von der Natur. Wenn ich mich hier hinstelle und sage, jede empirische Hypothese muss an der Erfahrung scheitern können, dann gibt es ein Experimentum crucis, was darüber entscheiden wird, welche, wenn es wettbewerbende Theorien, nee, wettbewerbende gibt es glaube ich nicht, aber konkurrierende Theorien gibt, welche dieser beiden Theorien denn nun die, ja was, die richtige ist? Von richtig können wir gar nichts sagen. Wir können immer nur herausfinden, ob etwas nicht falsch ist. Ich fand diesen Untertitel so schön, habe ich gelesen heute, ich würde heute über die Wahrheit in der Naturwissenschaft sprechen. Von Wahrheit wissen wir nichts zu sagen in der Naturwissenschaft. Das heißt nicht, dass wir Lügner sind, aber ne, wenn einer behaupten würde, alle Schwäne seien weiß, dann gibt es eben Probleme, wenn sich irgendwo ein schwarzer Schwan findet. Deswegen arbeiten wir nur mit Falsifikationshypothesen. Wir verifizieren nichts, wir falsifizieren. Also selbst ein Experimentum crucis über eine Theorie wird möglicherweise eine Theorie wegschmeißen. Jetzt zum Beispiel passiert, ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, in letzter Zeit, erinnern sich noch, LHC, der 27 Kilometer große Beschleuniger da in der Schweiz und in Frankreich. Da war ja am Anfang die große Frage, werden am Large Hadron Collider in der Schweiz schwarze Löcher entstehen? Und werden diese schwarzen Löcher dann das LHC und dann später die Schweiz und dann ganz Europa und uns alle verschlucken? Nichts! Gar nichts finden die da! Ja? Die schießen die Dinger mit einem affenartigen Energie aufeinander zu und alles, worauf man gehofft hat, worauf wir alle gehofft hatten in der Physik, bis jetzt ist nichts gefunden. Ja, wir werden sehen. Übrigens, ich bin sicher, wenn was gefunden wird, dann wird es nie im Schweizer Teil gefunden werden, sondern immer im Französischen. Tradition wird sicherlich eher entdecken als die Schweiz. Die Schweiz sind ja auch neutral. Aber für Frankreich würde das ja was bedeuten. Wenn man von einem schottischen theoretischen Physiker vorgeschlagenes Teilchen sucht, dann kann man das nicht in der Schweiz finden. Das muss man in Frankreich finden. Immer. Franzosen haben sich schon mit den Engländern über alles Mögliche rumgeschlagen. Ob die Erde eine Zitrone ist oder eine Grapefruit. Also alles Mögliche. Immer haben die Engländer gewonnen. Deswegen finden die Franzosen wahrscheinlich jetzt gerne spannend. Also das Experiment um Kuzis, darum geht es, also auf Deutsch gesagt, die Gretchenfrage. Heinrich, wie hältst du es mit der Religion? Das wird hier nicht gefragt, sondern hier wird gefragt, Hypothese, wie hältst du es nur mit dem Ergebnis dieses Experiments? Das ist natürlich dramatisch. 1919, also 4 Jahre nachdem Einstein die allgemeine Relativitätstheorie formuliert hatte, gab es bei der Royal Society in London, also alle kriegen ihr Fett weg in diesem Vortrag, Royal Society gab es also tatsächlich so einen Moment wie eine Gerichtsverhandlung. Sir Arthur Eddington kam mit seiner Crew aus Afrika zurück und berichtete davon, dass in der Tat die Vorhersagen der allgemeinen Relativitätstheorie, dass nämlich das Licht sich in der Nähe von schweren Massen tatsächlich auf krummen Wegen bewege, dass sie das tatsächlich vollständig bestätigen können. Das muss ein Moment gewesen sein, wie in einem Drama. Alle Zuschauer, das war praktisch der Chor, und vor ihnen spielte sich das Drama ab. Jawohl, Einstein, du hast kein Mist gebaut. Das hat sich ja danach noch oft bestätigt, dass Einstein kein Mist gebaut hat. Die allgemeine Relativitätstheorie ist eine der besten Theorien, die wir kennen in der Welt. Sie ist unglaublich gut getestet, wird pausenlos und immer wieder getestet, denn das gehört natürlich zum Methodennaturalismus dazu, dass man sich niemals damit zufrieden gibt, sondern dass man immer sagt, nein, da könnte schon noch mehr passieren. Könnte ja sein, dass die Theorie eben doch nicht vollständig ist. Deswegen wird immer getestet, es wird immer aufs Neue getestet. Übrigens, diese Art der Prozedur, des Prozessverlaufs, dass man nie damit zufrieden ist, was man momentan in den Wissenschaften kennt und meint zu wissen, ist die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt Bildungseinrichtungen haben, wo wir jedes Jahr, jedes Semester immer wieder Leute neu einladen, kommt doch rein und macht mit. Ich weiß nicht, ob Ihnen das klar ist, wie wichtig dieser prozessuale Charakter ist. Nicht, dass man den Wissenschaften den Prozess macht, sondern die Wissenschaften sind ein Prozess. Es ist ein Erkenntnisprozess. Es ist kein dogmatischer Abschluss von irgendeiner Art von Kanon. Das musst du auswendig lernen, wenn du das alles weißt, dann kannst du. Ist nicht. Glauben Sie mir kein Wort, wie gesagt. Der Zweifel ist ein ganz wichtiger Motor. Das heißt, selbst dann, wenn diese Theorien noch so gut überprüft sind, kann immer noch was, vielleicht gehen wir es noch besser hin. Aber wir kennen diese Theorien inzwischen und diese Theorien geben uns Grenzen der erkennbaren Welt. Und darauf will ich hinaus. Nun, die allgemeine Relativitätstheorie gibt einem eine solche Grenze an. 1915 brachte Einstein also eine Theorie hervor, die mathematisch außerordentlich umstritten war, weil sie mit einer Mathematik ausgerechnet wurde, die bis dahin aus den Mathematikern keiner kannte. Und Einstein selber hat sich 10 Jahre damit rumgequält, und zwar ziemlich damit rumgequält, aber er brachte eine Theorie hervor und die brachte nun folgendes Ergebnis. Sollte eine Masse M sich in einem bestimmten Volumen V zusammenfinden, dann kommt von dieser Masse nichts mehr raus. Absolut nichts mehr. Das ist einfach. Genau, stimmt. Kein Licht, kein gar nichts. Nichts. In welcher Sprache Sie auch immer nichts sagen können, genau das kommt heraus. Nichts. Überhaupt nichts. Das heißt, man kann zum Beispiel für die Sonne hat 300.000 Erdmassen, wenn man die auf 3 Kilometer zusammenbrächte, die hat heute einen Radius von 700.000 Kilometer, wenn man sie auf 3 Kilometer zusammen schmelze, dann würde sie zu dem werden, nämlich zu einem schwarzen Loch. Es käme nichts mehr heraus, nichts, gar nichts. Denn ein schwarzes Loch ist so kompakt, dass die Entweichgeschwindigkeit größer ist als die Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, die allgemeine Relativitätstheorie, die 1915 entwickelt wurde, war 1929 in der Tat auch eine Theorie, die verwendet wurde, um das Schicksal dieses Universums zu betrachten. Nämlich das Schicksal eines expandierenden Universums, das aber dann naturgemäß eben einen Anfang haben müsste, von dem man noch gar nicht so sagen kann, was es ist. Die andere Theorie ist viel, viel schwieriger zu behandeln. Nun, die andere Theorie hat was damit zu tun mit der Struktur der Materie, die Quantenmechanik. Es ist erstaunlich, wie wenig wir wissen über die Quantenmechanik, obwohl sie ein gutes Drittel des Weltbruttosozialprodukts erwirtschaftet. Wenn ich jetzt hier einen Vortrag halten würde mit den berühmten PowerPoints oder was immer, aber was immer Sie bevorzugen, welches Emblem Sie auch immer bevorzugen, das ist Digitalelektronik. Digitalelektronik ist in Technik gegossene Quantenmechanik. Ihre diversen Eis, die Sie zu Hause haben, Pop, Pet, Pit, Pup, Pat, Pup, Pup, Pap, Pit, Pup, Pitbull und was weiß ich noch alles. Alles Digitalelektronik. Ihr CD-Spieler, Digitalelektronik. Ihr Fernsehapparat, Digitalelektronik. Wenn man herausfinden will, was bei Ihnen im Hirn sich abspielt, dann schickt man sie in eine Röhre. Digitalelektronik, Quantenmechanik. Wo immer Sie hingucken, wo Sie wollen. Das ist eine Theorie, die ist auf 22 Stellen hinterm Komma genau etabliert. Wow. Ich habe die Ehre, in einer Fakultät zu arbeiten, wo mein Kollege Theodor Hensch den Nobelpreis für Physik bekommen hat. Theo, Wohlsein. Weil er genau solche Präzisionsmessungen macht. Und die Quantenmechanik ist genau wie die allgemeine Relativitätstheorie eine den Messprozess begrenzende Beschreibung von der Welt. Sie sagt nämlich aus, du kannst nicht genauer messen als eine bestimmte Größe mit Namen H. Hat nichts mit Haaren zu tun, sondern heißt Planck'sches Wirkungsquantum. Das ist eine unglaublich kleine Zahl. Und die Quantenmechanik behauptet nun alles, aber wirklich alles im Universum sei immer nur in dieser Währung. Es gibt also 1H, 2H, 3H, 4H und davon aber keine Hälfte. Nichts, keine Chance. H, das war's. Also, der Raum, den man vielleicht genau messen können würde, wenn man genau messen können würde, den kann man eben nicht genau messen können, weil er eben immer auf H unbestimmt ist. Und nicht nur das, sondern das Produkt von der Ortsunschärfe, also der Unbestimmtheit oder der Bestimmtheit in der Genauigkeit der Bestimmung des Ortes, multipliziert mit der Bestimmtheit in der Genauigkeit der Bestimmung des Impulses, dieses Produkt ist garantiert immer und unter allen Umständen immer größer als dieses H. Du kannst also niemals, also quasi, man hat so ein Viereck, ja, und das kann man zwar jetzt hier unten schmaler machen, dann wird es aber länger dafür. Da ist nichts zu holen. Du kannst machen, was du willst. Du wirst den Dingen nicht genau auf den Punkt kommen. Jetzt kommt's. Nur, dass Sie mal eine Ahnung haben. Wenn Sie einen CD-Spieler zu Hause haben, Sie kennen ja sicherlich wahrscheinlich alle diese Dinger, diese Pointer. Also wenn ich jetzt einen Vortrag habe, dann hätte ich ja wahrscheinlich einen Pointer. Nicht die Pointer Assist, sondern so ein Pointer dabei. Und früher hatte man ja so Hardcore-Pointer. Ne? Das sind also diese, ne? Das war ein richtig Stück Holz. Zeigte man das dann doch so. Ja? Heute hat man kein Stück Holz mehr, sondern hat so ein kleines Ding, drückt man drauf. Da ist ein Laser drin. Laser ist Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Lichtstimulierung durch, ja? Lichtverstärkung durch stimulierte Emotionen. Also man bringt Billiarden von Elektronen dazu, im gleichen Moment das Gleiche zu tun. Das ist perfekter Kommunismus und deswegen ist das Laserlicht rot. Genau. Also, es gibt auch grüne Laser inzwischen, ich weiß, klar, in der Energiewende muss es natürlich ökologisch. Ja, ist ja logisch, ist ja logisch. Ja. Gut. So weit, so klar. Und mit Lasern kann man eben unglaublich präzise Experimente machen. Aber ich will ja eigentlich immer noch in den Anfang, haben Sie vergessen. Nicht vergessen, das verdrängen. Ich will ja in den Anfang. Also mit diesen beiden Theorien, also mit der allgemeinen Relativitätstheorie, die unglaublich gut, also wirklich, ich arbeite selber dran, ich kann Ihnen sagen, mein Gott, was mit dem. Und dann die Quantenmechanik. Mit diesen beiden Theorien geht man nun an den Anfang des Universums und kann damit auf diese Art und Weise, und im Grunde genommen, also denken Sie immer nur an diesen Satz, die Naturgesetze, die wir von der Erde kennen, sind überall im Universum typisch. Dann könnten wir zum Beispiel zwischendurch, müssten gar nicht so weit gehen, wir könnten also durchaus jetzt mal zwischendurch überlegen, mit gesundem Menschenverstand, bis wohin könnten wir denn das Universum schrumpfen lassen, ohne dass wir gleich Quantenmechanik und diesen ganzen Kram brauchen. Also wenn man das mal überlegt, wenn das Universum so groß wäre wie, sagen wir mal, wie ein Eimer. Ne? Also mit Eimer kann man Physik machen. Das kann, ne? Kann man sich gegenseitig den Kopf schmeißen und so weiter. Oder mit Flüssigkeit. Wenn das Universum eben so eine Dichte hätte wie eine Flüssigkeit. Das geht auch. Ne? Komme ich auf Flüssigkeit. Ja, das versteht man. Aber sobald man dann unterhalb dieser Längenskala ist, von Flüssigkeiten, da kriegt man Gase und dann ist es vorbei. Ja, doch. Atome. Ich meine, wir entwickeln neue Arzneien. Also offenbar gelingt es uns doch irgendwie Moleküle zusammenzuknallen. Also wenn das Universum so groß wäre wie ein Molekül, hätten wir immer noch die Physik, die würden wir gut verstehen. Haben wir früher in der Schule gelernt. Ne? Bohrsches Atommodell ist falsch, Orbitalmodell ist auch falsch, aber nehmen wir es mal so in der Schule. Aber man konnte damit was anfangen. Man verstand einfach Natrium und Chlor. Mensch, die sind wie verrückt aufeinander. Ne? Also wumm, zack, bumm, so hat man und so weiter. Also das ist eine Physik, die ist offenbar so einfach, dass man sie in der Schule gut unterrichten kann. Ist ja Chemie, aber es ist trotzdem irgendwie Physik, auch die Chemie. Also das geht dann schon. Also wenn das Universum so groß wäre wie Natriumchloridkristall, wenn das Universum so groß wäre wie ein Atom, machen wir denn eigentlich auch Physik von Atomen? Ja, aber es wird ja noch viel besser. Wir machen ja sogar Physik mit Atomkernen. Hey. Also der Unterschied zwischen Atom und Atomkern ist ungefähr so, wie wenn das Wasserstoffatom, Sie erinnern sich, Periodensystem der Elemente, wer hatte Kartendienst? Ja, heute gibt es ja so holographische Dinger wahrscheinlich, ja, werden die ja so hingebeamt, aber früher hingen die ja irgendwo an der Wand oder man hatte Kartendienst, durfte sie aus dem Kartenraum holen, hat auf die Art und Weise Gelegenheit, sich stundenlang in der Schule rumzuhalten, weil der Hausmeister auch nicht wusste, wo dieses Missgeburt eigentlich ist und so weiter. Also das erste Element oben im Periodensystem ist Wasserstoff, H. Dann kommt das zweite, Helium, dann Lithium, Beryllium, Bohr und so weiter. Also, wenn wir mal das einfache Atom, das erste Atom nehmen, also das allererste Wasserstoff, da ist also nur ein Proton, nur ein positiv geladenes Teilchen im Kern, sonst nichts, wo man das andere nicht wegnehmen, also nur ein Proton drin. Und wenn das jetzt, wenn dieses Atom von Wasserstoff so groß wäre wie ein Bundesliga-Stadion, dann wäre der Atomkern, in dem immerhin 99,999% der Masse drin sind, so groß wie ein Reiskorn im Mittelpunkt des Abstoßkreises. Hey, das wissen wir. Wow, das heißt, Atome sind leer. Das wirft die Frage auf, nur eine kleine Assoziation zwischendurch, wenn Atome leer sind, damit ja Moleküle eigentlich auch leer sind, weshalb man eigentlich so besoffen wird, wenn man eine Flasche Cognac zu sich nimmt. Macht ja nichts. Also irgendwie stimmt das. Also wir machen aber heutzutage ja technische Physik mit Atomkernen. Sie wissen schon, ne? Wir spalten Atomkerne. Ist Ihnen das klar? Es gibt ja Atomkraftwerke in Deutschland. Sagen wir so, es gab Atomkraftwerke, es gibt immer noch welche. Es wird demnächst möglicherweise keine mehr geben, wenn Sie hinziehen. Aber machen Sie sich klar, was wir mit den Atomkernen machen. Wir greifen eine Kraft an, wenn Sie sich mal überlegen. Also Wasserstoff hat nur ein geladenes Teilchen innen drin, nur eins. Eins positiv geladen. Aber Helium hat schon zwei. Zwei geladene Teilchen. Zwischen 1 und 2 gibt es keine Elemente mehr. Weil jedes Element definiert sich durch die Anzahl seiner Protonen im Kern. Also zwischen 1 und 2 gibt es keine ganzen Zahlen mehr. 1, ne? 2. Deswegen ist das Periodensystem übrigens auch lückenlos. Ja, kennen alle Elemente, die es im Universum gibt. Alle. Aber ich will Sie jetzt einfach zu was führen, was da hinten drin steht, in Helium, sind zwei Protonen drin, also zwei positiv geladene Teilchen und zwei Neutronen. Die sind aber neutral, die brauchen Sie zu interessieren. Die zwei Protonen, die müssen Sie interessieren. Das ist komisch. Weil das kann eigentlich nicht sein. Denn gleichnamige Ladungen stoßen sich ab. Gleichnamige Ladungen, und zwar stoßen sie sich umso stärker ab, je kleiner der Abstand zwischen ihnen ist. Ja, da muss es ja eine Kraft geben, die stärker ist als die elektromagnetische. Und dass die elektromagnetische sehr stark ist, das merken Sie, wenn Sie vom Hochhaus runterfallen. Nehmen wir mal an, so 8. Stockwerk, Sie fallen frei. Am Anfang spielen Sie nur diese unglaublich schwache Gravitation. Wenn Sie aber dann unten am Erdboden ankommen, wird Ihnen das weitere Eindringen in den Erdkörper, wird Ihnen, ja, das gibt's, man will das nicht, offenbar. Sie kriegen das nicht mehr so mit. Sie kriegen das nicht mehr so mit, aber es ist tatsächlich so, die Kraft, die elektromagnetische Kraft ist 10 hoch 36 mal stärker als die Gravitation. Boah. Und dann muss es aber in den Atomkern eine Kraft geben, die noch mindestens 100 mal stärker ist als die elektromagnetische, damit dieser Kern zusammenhält, sonst wird er nämlich auseinanderfliegen. Und diese Kraft, die setzen wir frei, wenn wir Atomkerne spalten. Und was machen wir in den Atomkraftwerken mit dieser unglaublich wahnsinnigen Kraft am Rande des Universums? Wir machen Wasser heiß. Wir machen Wasser heiß, schießen über die Turbine, meine Lendlerhalle. Also wer auf die Idee gekommen ist, der weiß. Wenn das Universum so groß wäre wie ein Atomkern, das wäre Physik, da haben wir zumindest das Gefühl, hey, das verstehen wir. Also ein Atomkern, da können wir noch sagen, yes, sir, das geht. Aber könnte das Universum vielleicht noch kleiner sein als ein Atomkern? Also machen wir die Probe aufs Exempel. Wenn wir tatsächlich mit den großen Theorien, die hier beide noch rumstehen und darauf warten, von mir in den Anfang des Universums hin begleitet zu werden, meine Herren, kommen Sie ruhig mal mit, das ist jetzt nicht so schlimm davon, Stefan. Ja, kommen Sie ruhig, Herr Einstein. Sie können ruhig mit den Quantenmechanikern. Der Alte hat es nicht so gern. Er zockt zwar gerne, aber er würfelt nicht gern, ich weiß. Also, kommen Sie ruhig mit. Ja, Herr Heisenberg, Sie stehen natürlich schon da, das war mir klar. Also hier, wenn man also diese Mischung macht aus allgemeiner Relativitätstheorie und Quantenmechanik, dann kann man tatsächlich das Kleinste, was überhaupt noch kausal sinnvoll im Universum an Länge, ich habe die ganze Zeit hier, aber Sie glauben es mir, ich müsste eigentlich so, und das wäre auch noch viel zu groß, aber ich muss ja sowas machen, damit Sie was ansehen können, denn Sie wissen ja, die Anschauung ist ja für uns ganz wichtig, hier. Die Anschauung ist ja für uns eine extrem wichtige, man muss sich ja wundern, ich komme gleich noch dazu, ich werde gleich mal in die Mitte gehen, um was über Mathematik zu erzählen. Also wenn man nun also tatsächlich diese beiden Theorien nimmt, also allgemeine Relativitätstheorie und Quantenmechanik nimmt für den Anfang des Universums, da kriegt man die kleinste kausal sinnvolle Struktur im Universum aus. Man nehme also die allgemeine Relativität, Sie erinnern sich, schwarzes Loch, 3 Kilometer für die Sonne, 0,9 Millimeter für die Erde. Also wir nehmen diese allgemeine Relativitätstheorie-Schranke, wir nehmen die quantenmechanische Schranke, nämlich die Messbarkeitsgrenze von Heisenberg und versammeln das hier, mischen ein bisschen durch, gut geschüttelt, nicht gerührt und kriegen raus, der Anfang des Universums ist physikalisch auf 10 hoch minus 35 Meter genau. Ja, dann darf man hier schon mal so stehen. 10 hoch minus 35 Meter. Das sind nämlich 20 Größenordnungen unterhalb der Größe eines Atomkerns. 20. Das ist die kleinste kausal sinnvolle Längeneinheit im Universum. Wenn wir die jetzt noch durch die Lichtgeschwindigkeit dividieren, kriegen wir die kleinste kausal sinnvolle Zeiteinheit im Universum raus. 5 mal 10 minus 44 Sekunden, schreiben Sie ruhig mit. Wenn Sie jetzt diese ganze Welt in Energie verwandeln, beziehungsweise in Masse und dann in Energie, kriegen Sie die Anfangstemperatur des Universums, 10 hoch 32 Grad. Die Anfangsdichte, also die Masse in das Volumen, 10 hoch 96 Kilogramm oder Gramm, das weiß ich nicht so genau, Himmel noch mehr. Ist aber auch egal. Ne? Bei 10 hoch 96 ist es egal, ob es Gramm oder Kilogramm ist. Pro Kubikzentimeter. Also das ist wirklich enorm. Man kann das alles genauestens ausrechnen. Man kann den Beginn des Universums ausrechnen. Jetzt sind Sie ja so weit eigentlich, dass ich mit Ihnen auch mal über was sprechen kann, was in der deutschen Öffentlichkeit eigentlich selten angesprochen wird. Die Mathematik. Ja, es ist merkwürdig. Wenn ich das Wort, das M-Wort auf der Bühne sage, dann rollt immer so eine Furcht- und Eiseswelle. Dann scheint viel in den Gehirnen meiner Mitmenschen sich abzuspielen. Mathematik, ja, ja. Die Mathematik ist eine Strukturwissenschaft, genauso wie die Philosophie eine Strukturwissenschaft ist. Beides sind Strukturwissenschaften, die sich mit Strukturen beschäftigen können, die nicht notwendigerweise existieren müssen. Ganz im Gegensatz zur Physik. Die Physik beschäftigt sich mit Strukturen, die existieren müssen. Sie ist eine quantitative Lehre von den Phänomenen der Natur. In der Mathematik kann man sich sonst was ausdenken. Und in der Tat, die denken sich ja sonst was aus. Das Irre ist nur, dass wir tatsächlich in der Physik immer wieder einige dieser mathematischen Strukturen wiederfinden. Wow! Das heißt, der Weg an den Anfang des Universums oder in die Struktur der Materie, also weit außerhalb unserer Anschauungsformen, ist überhaupt nur möglich mit der Sprache der Mathematik. Das Bedauerliche an dieser Sprache ist eben nur, es gibt keinen Dolmetscher dafür. Man muss es selber lernen. Es gibt niemand, der da daneben sitzt und irgendwie simultan irgendwie das übersetzt. Keine Chance. Aber das ist das tatsächliche Geheimnis der quantitativen Wissenschaft. Dass wir nämlich etwas haben, was wir messen können. Und wenn Sie sich daran erinnern, ich stand ja vorhin hier und habe gesagt, jede Hypothese muss an der Erfahrung scheitern können. Und die Naturgesetze, die wir von der Erde kennen, gelten über einem Universum. Was sind denn das für Naturgesetze? Nun, das sind mathematische Naturgesetze. Es sind die Naturgesetze, die wir dann an was überprüfen? An den Vorhersagen. An der Stelle vielleicht ein kurzes Intermezzo zur Frage von Vorhersagen. Ich weiß, Karl Valentin meinte ja, mit den Vorhersagen ist das so eine Sache, vor allem wenn Sie die Zukunft treffen, dann ist das nicht hier. Die Physik ist die einzige Naturwissenschaft, die großen Wert darauf legt, dass die Theorien, die sie hervorbringt, auch Prognosepotenzial haben. Wunderschönes Wort, viel O drin. Gab es doch früher mal so dieses Eis, was war das? Eiskunstlaufpaar. Protopopov. Popov, Protopopov, Protopopov, Popov. Ja, das ist schade. Also, aber Prognosepotenzial kommt fast an Protopopov ran. Dass nämlich eine Theorie nicht nur das erklärt, was bereits bekannt ist, sondern darüber hinaus noch Phänomene erklärt, die bis dahin noch nicht mal entdeckt worden sind. Also das heißt, das ist eine Spekulation in die Zukunft. Evolutionstheorie zum Beispiel in der Biologie ist eine postfaktische Theorie. Das heißt, sie kann im Nachhinein erklären, warum etwas nicht funktioniert. Zum Beispiel fliegende Elefanten. Ja, man kann sich das sofort überlegen, jawohl, es gab mal fliegende Elefanten, aber ja, die waren halt so schwer, sind abgestürzt und konnten sie nicht mehr weiter Klar, boom, deswegen gibt es sie heute nicht mehr. Die sind aus so einer großen Höhe abgestürzt, sind auch alle Knochen verschwunden, deswegen findet man auch keine Fossilien mehr von den Elefanten. Also bei der Evolution zum Beispiel ist es so, es gibt ja die große Frage, Evolution, ja oder nein? Stellen Sie sich mal für einen winzigen Moment vor, Evolution, Sie sehen überall um sich herum nur Erfolgsrezepte, nur und ausschließlich Erfolgsrezepte, nur, sonst nichts. Nichts sonst, nur Erfolgsrezepte. Und jetzt übersetzen wir diesen Erfolg mit dem folgenden Bild, nämlich der Pfeil, der in der Mitte einer Zielscheibe sitzt. Sie sehen also um sich herum nur Pfeile, die exakt in der Mitte von Zielscheiben drinstecken. Das ist die Evolution. Die Evolution hat dazu geführt, dass praktisch alles, was lebt, exakt solchen enorm hohen Erfolgserlebnissen entspricht. Alle Pfeile stecken genau in der Mitte. Also kommen Sie zu folgendem Resultat. Derjenige, der all diese Pfeile verschossen hat, muss ein Meister sein. Grandios. Nun, wie wird man Meister? Durch Übung. Er muss unglaublich viel geübt haben. Und so viel Erfolg, wie es um uns herum ist, das muss Gott sein. Die andere Variante ist aber ebenfalls interessant. Man schieße einen Pfeil, zum Beispiel hier hinten hin, hier hin, hier. und male dann um diese Stelle herum. Auf diese Art und Weise kriegen Sie auch nur Erfolgserlebnisse. Das Malen dieser Zielscheibe ist die Anpassung eines Lebewesens an die jeweilige Umweltbedingung. So könnte man das auch erklären. Aber jetzt zum Urknall. Das Modell, das es einen Anfang gegeben hat, hat drei große Vorhersagen gemacht. Und zwei davon, die können wir relativ schnell abarbeiten, weil die sind... Also, erste Vorhersage war, wenn es stimmt, dass die Naturgesetze, die wir von der Erde kennen, überall im Universum gültig sind, und das haben wir herausgefunden, mit welchem Verfahren? Durch das Verfahren des methodischen Naturalismus, dass wir nämlich Versuch und Irrtumsbeseitigung begehen. Also, wir machen eine Hypothese nach der anderen, testen die, und je einfacher eine Hypothese ist, also weniger Annahmen sie macht, umso einfacher kann man sie überprüfen. Also, wir falsifizieren und falsifizieren und falsifizieren. Wir machen Fehler, machen einen Irrtum nach dem anderen, verbessern den Irrtum und gehen in unserer Theorieentwicklung so weit, dass wir dann tatsächlich zwei Theorien haben, die so gut überprüft sind, dass wir sagen können, bis jetzt haben wir keinen Fehler gefunden, na, gucken wir mal weiter. Okay, also, wir gehen in diesem Weg entlang und fordern nun von dieser Theorie hier, die den Urknall darstellt, jetzt sag's doch mal, was würdest du denn vorhersagen? Wir haben noch nicht viel beobachtet. Bis jetzt wissen wir nur angeblich von Hubble, Sie wissen schon, dass das Universum expandiert. Das ist aber bis jetzt nur eine Beobachtung. Das hat ja noch nichts mit der Theorie zu tun. Nun sag uns doch mal, Theorie, was ist es denn? Ja, sagt die Theorie, pass mal auf. Du machst doch Kernphysik. Wenn das Universum also tatsächlich mal so klein war wie ein Atomkern, dann müssten sich ja all die Prozesse, die wir jetzt gelernt haben, nämlich 20 Jahre nach Hubble, kannte man Wasserstoffbomben, Atombomben und die allmähliche Entwicklung der Reaktortechnologie. Man wusste also, wie man mit Atomkernen umgehen kann. Also hat man sich Folgendes überlegt. Wenn das Universum mal so groß gewesen ist wie ein Atomkern oder solche Zustände hatte wie ein Atomkern, dann müssten sich ja eigentlich im frühen Kosmos genau die Vorgänge abspielen, wie zum Beispiel bei einer Wasserstoffbombe oder in der Sonne. Nämlich die Verschmelzung von kleinen Atomkernen zu größeren Atomkernen. Das, was hier so sitzt, besteht zu 92% aus Sternenstaub. 92% von uns sind nur in Sternen erbrütet worden. Aber das werde ich Ihnen heute Abend nicht erzählen. Das ist eine Geschichte, die im weiteren Verlauf dieser kosmischen Entwicklung stattfindet. Hier am Anfang entstehen die ersten Elemente, Wasserstoff und Helium, ein bisschen Lithium gegen die Depression, ein bisschen Beryllium und Bohr, in 3 Minuten und das war's. Danach ist das Universum viel zu kalt und viel zu groß, um noch irgendein Element weiter zu erbrüten. Das war die Vorhersage. Man sage also, so hieß es 1948 in einer berühmten Arbeit von Gamow, Bethe und Alpha, die haben also Alpha, Beta, Gamma, wunderbar. In Hans-Peter haben sie nur mit reingenommen, weil das einfach viel griechischer klang. Alpha, ne? Er wusste gar nicht von seinem Glück, so war es tatsächlich, können Sie nachlesen. Also zitierbar, Sie wissen schon, ist ja ganz wichtig, dass man heute alles zitiert. Sie können sich auch mal meine Doktorarbeit angucken. So. Ja, ja, wunderbar. Ja, ja. Entschuldigung, war nicht so. Die haben also vorher gesagt, dass es im Universum 75% Wasserstoff und 24,1% Helium gibt. Bingo, ist genau bestätigt worden. Also in dem Raum zwischen den Galaxien, da wo es noch keine Sterne gibt, wo also das Material noch niemals durch die Sterne durchgegangen ist, bingo, Vorhersage bestätigt. Eine viel wichtigere Vorhersage war die, dass wenn das Universum tatsächlich so klein und so heiß angefangen hat, wahnsinnig heiß, überall Maße heiß, dann hat es sich im Laufe der Zeit abgekühlt und irgendwann müsste sich die Strahlung von der Materie entkoppelt haben und deswegen müsste heute das gesamte Universum von einer Hintergrundstrahlung durchsetzt sein, pro Kubikzentimeter, und erinnern sich noch, pro Kubikzentimeter Milchstraße war ein Teilchen. Erinnern sich noch? Pro Kubikzentimeter Universum, ja, das, also pro Kubikmeter Universum ist ein Teilchen. So hier ist das Universum. Aber die sagen, ja, also die Herrschaften von damals, 48, sagen, also wenn es einen Urknall gegeben hat, einen Anfang, einen heißen Anfang, dann müsste von diesem Urknall etwas übrig geblieben sein, nämlich Strahlung, die Hintergrundstrahlung müsste überall im Universum gleichmäßig sein, unabhängig von der Richtung, also isotrop und homogen, also überall alles gleich, wenn nur, ne? 400 Photonen pro Kubikzentimeter. Und sie haben eine Vorhersage gemacht über die Temperatur, die man in diesem Strahlungsspektrum messen könnte, nämlich 2,7 Kelvin. Das sind minus 273 Grad Celsius. Angefangen hat das Universum mit 32 Kelvin, heute hat es 2,7 Kelvin. Und diese Vorhersage, die war natürlich grandios. 1948 gemacht und von da an ging es los. Man hat sofort gesucht, verschiedene Gruppen auf der Welt haben danach gesucht, haben sie Empfänger gebaut und so weiter. Haben nichts gefunden. Und jetzt kommt's. Man kann ja über Wissenschaftstheorie sagen, was man will. Es gibt die tollsten Wissenschaftstheorien. Die eine Wissenschaftstheorie ist diese Falsifikationskiste, von der hier schon die Rede war. Die andere Wissenschaftstheorie geht damit einher, dass er, also die Wissenschaft entwickelt sich nur eben so, wie eben die entsprechenden Entdecker von Theorien auch wieder sterben. Die biologische Variante. Ja, dann gibt es die, die sagen, ja, so eine Wissenschaftstheorie, also die hat einen harten Kern, die ist überhaupt nicht mehr zu verändern. Und dann gibt es da drumherum so einen Sicherheitsgürtel mit Annahmen. Und in den Annahmen kann man noch was rummachen, aber dieser harte Kern, der bleibt bestimmt. Ich werde Ihnen jetzt mal eine Wissenschaftstheorie vorstellen, die heißt Dusel. Masseltopf. Massel. 1964 arbeiten zwei Radioingenieure in den USA mit einer Hornantenne an der Untersuchung von Störquellen am Himmel. Und Radioingenieure interessieren sich vor allen Dingen für eins, dass der Empfänger nicht brummt. Aber ihr Empfänger brummte immer. Da gab es nur, konnte man nicht sagen, hast du dein Handy ausgemacht? Mensch, hier ist irgend so ein Brummsignal. Die haben geguckt, ob der Kühlschrank aus war. Dann haben sie die organische Variante benutzt, haben geguckt, ob die Tauben ihnen ihre Antenne vollgekackt haben. Weil wenn die Taubenkacke noch eine bestimmte Temperatur hat, dann würden die genau in dem Frequenzbereich strahlen, also die Taubenkacke, nicht die Tauben. Ne? Aber nichts. Die hatten komisch, also wo immer sie ihre Hornantenne hinhielten, überall hatten sie dieses Brummen im Empfänger. Und es gibt für Radioingenieure, das kann ich Ihnen sagen, nichts Schlimmeres als einen brummenden Empfänger. Das ist eine Provokation. Denn was möchte der Radioingenieur? Klaren Empfang, nicht irgendein Brummen. Ich habe am Max-Planck-Institut für Radioastronomie gearbeitet, ich weiß noch nicht wen. Fahren Sie mal hin, Effelsberg, in der Eifel. 100 Meter, 3200 Tonnen Stahl. Ein Wahnsinnstag. Hat jetzt gerade 40. Geburtstag gehabt. Großartig. Ich persönlich glaube, wenn es mal Außerirdische hier landen, irgendwo auf der Welt, dann wird es in der Eifel sein. Ja, stellen Sie mal vor, Sie fliegen den Planeten an vom Nordpol her. Ne? Am Anfang alles Booster. Ne? Sie kommen da, ja, Nordsee, also Nordatlantik, Nordsee, sehen Sie vielleicht mal so ein bisschen so eine Offshore-Anlage, aber die sind nachts auch nicht so beleuchtet. Und dann kommen Sie nach Holland, Belgien. Hell beleuchtet, nachts, alles was drin ist, alle Autobahnen, Vollgas, ja. Und danach die Eifel. Dunkel. Aber mitten in der Eifel steht ein 100 Meter großer Spiegel aus Stahl. 3200 Tonnen weißer Stahl. Von unten angeleuchtet. Sieht aus wie ein Landeplatz für ein großes. Das ist auch so ein Gerichtssaal da. Also dieses Radioteleskop. Da sind so manche Beobachtungen mitgemacht worden, womit man dann herausgefunden hat, was ist richtig und was ist falsch. Zurück zu diesen beiden Herren, die da 1964 tatsächlich nämlich etwas entdeckt haben, dass egal wohin Sie im Universum schauen, sehen Sie überall dieses Brummen. Und diese beiden Leute haben uns Folgendes getan. Sie haben etwas getan, was sich für jeden Wissenschaftler gehört. Wenn du was nicht verstehst, gar nicht mehr weiter weißt, dann gründet man eben keinen Arbeitskreis in der Politik, sondern man geht und hält Vorträge darüber. Man geht in physikalische Kolloquien und sagt also, passt mal auf, Freunde, wir haben hier was. Und so sind sie dann auch nach Princeton gekommen, wo sich bis dahin schon 16 Jahre lang Theoretiker und Theoretikerinnen, ich weiß nicht, ob Frauen dabei gewesen sind, ich glaube es nicht, also die Hände wundgerechnet haben, wie könnte man denn nach der Hintergrundstrahlung suchen? Denn klar, wenn man die Hintergrundstrahlung entdecken würde, dann war allen klar, was heißt das? Stockholm. Ja klar, Schotterkohle. Ne? Nobel. Ruhm, bis zum Anschlag. Wenn du Nobelpreisträger bist, kannst du alles machen. Kannst du über Sachen äußern, von denen du vorher schon keine Ahnung gehabt hast, danach auch nicht, aber also sie brachten einen Vortrag vor in Princeton und so heißt es, dass als der Vortrag schon stattfand, also er war noch nicht fertig, dass diverse Bleistifte zerbissen worden sind, einige sogar voller Wut ihre Klemmbretter weggeworfen haben sollen und ziemlich erzürnt den Raum verlassen haben. Weil ihnen klar war, dass diese zwei Männer, die von Kosmologie überhaupt keine Ahnung, die größte Entdeckung aller Zeiten machen. Und dass für Sie, also die Theoretiker aus Princeton, dann natürlich der Nobelpreis naturgemäß wieder in sehr, sehr weite Ferne. Und mir scheint das ein ganz wichtiger Hinweis für die Richtigkeit der Urknalltheorie zu sein. Dass Ihre wichtigste Vorhersage, die Hintergrundstrahlung, nämlich von zwei Männern entdeckt worden ist, die überhaupt keinen Schimmer davon hatten, was sie entdeckt haben. Sie haben gedacht, sie hätten einen großen Irrtum begangen und es wäre noch viele Versuche wert gewesen, das weiterzutun. Dabei hatten sie wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Sie haben genau das entdeckt, was heutzutage und in viel größerer Präzision zwar, aber in gleicher Art und Weise gemessen wird, nämlich die kosmische Hintergrundstrahlung. Und damit war ein Eckpfeiler für die Kosmologie gelegt. Und zum ersten Mal konnten Lebewesen auf einem Planeten behaupten, sie hätten Eigenschaften des gesamten Kosmos entdeckt. Sie wären in der Lage, den gesamten Kosmos zu beschreiben. Deswegen bin ich wieder auf der philosophischen Ecke hier. Denn die Fragen nach dem Ganzen sind eigentlich philosophische Fragen. Aber der Kosmos ist tatsächlich inzwischen zu einem physikalischen Labor geworden. Er ist der Naturgesetzgerichtshof geworden, wo wir alles das untersuchen, was an Hypothesen hervorkommt. Und wenn die demnächst am LHC irgendwas finden, dann wird es etwas, irgendwas sein, was wir sofort in der Kosmologie wieder verwenden können. Wenn es Ihnen nicht aufgefallen ist, dann sage ich es Ihnen jetzt. Denn was dahinter steckt, hinter dem methodischen Naturalismus, also hinter dem wir irren uns empor, ist vor allen Dingen die Vorstellung einer einheitlichen Natur. Dass es möglich sein muss, das Allerkleinste mit dem Allergrößten zusammenzubringen. Dass es möglich sein muss, den Anfang des Universums wirklich genauso zu verstehen wie die Expansion des gesamten Universums. Und so kommt man dann zu einer der größten Geschichten aller Zeiten, in dem es viele kleine Kapitel gibt, die allerdings mindestens einer vierstündigen Ringvorlesung entsprechen. Hier zum Beispiel, hier. Ja, hier, gucken Sie mal hier. Heute auf dem Tag vor 4,56 Milliarden Jahren. Also ein Tag wie heute. Es hat nur noch nicht geregnet, weil es auf der Erde noch kein Wasser gab. Aber es schlug ein Körper auf die Urerde ein mit 20% Erdmasse. Streifend, nicht frontal, streifend. Rechts überholt gewissermaßen. Er wurde zerrieben. Und sein Eisenkern fand seinen Weg in den flüssigen Eisenkern der Erde damals. Und am Rande des sich gerade abkühlenden Planeten Erde, in ungefähr 30.000 Kilometer Entfernung, entwickelte sich ein kleiner Körper, den wir heute Mond nennen. Der hat ein Achtelstel Erdmasse. Ein Mond, der uns dienstgradmäßig gar nicht zusteht. So ein Mond, wie wir ihn haben, den hat normalerweise so ein Planet wie der Jupiter, 317 Erdmasse. Aber wir haben einen Riesenmond. Und diesem Mond verdanken wir, dass unser Planet sich heute mit 24 Stunden dreht. Hätten wir den Mond nicht, würden wir uns mit 9 bis 10 Stunden die eigene Achse drehen. Na gut, dann wäre der Tag schneller fertig, klar. Aber wir hätten ein völlig anderes Wetter. Die Windströmungen auf unserem Planeten würden sich auf der Oberfläche übersetzen bis zu 300 Stundenkilometer. Bis zu 500 Stundenkilometer in manchen Rechnungen. Dauernd. Wenn es also Lebewesen gäbe, wären in jeder Hinsicht sehr flach. Und denken Sie doch mal hier. Vor 25 Millionen Jahren knallt Indien mit der Geschwindigkeit, mit der unsere Fingernägel wachsen, knallt Indien gegen die euroasiatische Platte, hebt das Himalaya-Gebirge hoch, das tibetanische Hochland, die Monsunströmung im Osten Afrikas ändern sich. Dadurch wird es da so trocken, dass der Abstand zwischen den Bäumen immer größer und größer wird. Was dazu führt, dass immer mehr Affen, die eher mitmaß an den Bäumen zugange waren, immer wieder am Boden landen und nie wieder gesehen werden. Sie wissen ja, der kurzsichtige Affe ist nicht unser Vorfahre. Und aus diesen Figuren werden irgendwann mal wir. Der Wahnsinn. Also am Ende eines solchen Abends oder eines solchen Vortrags, ist es immer ganz schwierig für mich da rauszukommen, die Methode scheint zu funktionieren. Nämlich Hypothesenüberprüfung. Immer wieder aufs Neue, immer wieder aufs Neue. Und das Ganze ist eine der größten Geschichten, die Menschen überhaupt erzählen können. Zugleich muss man dann natürlich aber auch sagen, wenn wir tatsächlich so schlau sind, dass wir solche Geschichten erzählen können und solche Details verstehen und solche Hintergründe verstehen, dann müssen wir uns natürlich auch tatsächlich sagen lassen, weshalb wir uns denn eigentlich so dämlich verhalten. Wir haben Verantwortung für das, was wir tun. Da kommen wir nicht raus. Wer über solche Mittel verfügt, über einen solchen Intellekt verfügt, kann nicht einfach sagen, es ist mir egal. Das wird nicht funktionieren. Wir werden genauso gefragt werden wie alle anderen, was habt ihr gemacht? Und in der Tat ist es so, dass dieser methodische Naturalismus uns eigentlich eine Anleitung dafür gibt, wie man vernünftig auch politische Entscheidungen treffen kann. Indem man nämlich immer wieder überprüft, ob das, was man erreichen wollte, auch nur ansatzweise erreicht ist. Und wenn das nicht der Fall ist, sollte man ruhig auch mal zugeben, Fehler. Wir sollten unsere Richtung ändern. Das passiert gerade in der Bundesrepublik. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich begeistert davon. Und zwar ganz egal, aus welchen Gründen die das machen. Man kann auch aus unlauteren Motiven das Richtige tun. Das ist keine Rolle. Und so schließt sich der Kreis. Wenn man also einmal mit Advokaten und Rechtsanwälten beginnt, endet man am Ende immer mit der Politik. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen.
Wir irren uns empor von Harald Lesch ist der Auftakt zu unserer Themenwoche über den Kosmos. Der Professor für Astrophysik hielt seinen Vortrag am 4. Juni 2011 im Mainzer Staatstheater innerhalb des Wissenschaftssommers.
D-Radio Wissen. Hörsaal.